Aha. Und die Maria von Magdala war zweimal als Erste am Grab. In beiden Geschichten. Man weiß nicht genau, warum da zwei Geschichten gibt, aber man weiß, wer den zweiten Teil geschrieben hat. Nicht der Markus, sondern etwa 80 bis 90 Jahre später ein Ariston. Der hat den zweiten Schluss geschrieben. Da kommen wir nachher noch mehr drauf. Warum? Der Markus war ein sehr nüchterner Verfasser. Und so beschreibt er den Unglauben der Jünger nach der Auferweckung. Es gibt bei Markus keine überzeugenden Glaubensberichte und machtvolle Glaubenstaten. Schon gar nicht viel Wunder. Und deswegen haben die Christen sich gefragt, kann man so die frohe Botschaft beenden? Und vielleicht wurde deshalb der zweite Schluss hinzugefügt. Andere Forscher meinen, dass der ursprüngliche Schlussteil des Markus verloren gegangen ist und deshalb dieser zweite Schluss angefügt worden ist. Übrigens gab es noch andere Abschlüsse, die sind aber, hat man gemerkt, die passen nicht, die sind wieder rausgeschmissen worden. Markus, möglich ist aber auch folgender Gedanke, in der ganzen Verkündigung des Markus ist vom ersten Kapitel an schon versteckt die ganze Osterbotschaft enthalten. Markus verkündigt den Auferweckten in seinen Geschichten aus dem Leben des irdischen Jesus. Das hat er aber bei den jungen Gemeinden nicht genügt. Vielleicht, weil sie mündliche Überlieferungen kannten und dachten, wieso ist das bei Markus nicht drin? Das muss auch irgendwie rein. Fangen wir also mit dem ersten Teil an. Frauen, die am Kreuz waren und schauten, wie Jesus starb. Das ist das erste Verb, das vorkommt, schauten. Die Frauen schauten, wo Jesus hingelegt wurde und kommen zum Grab, um Jesus den letzten Dienst zu erweisen. Sie wollten ihn, wie vorhin gesagt, gelesen, einbalsamieren. Es war eigentlich ungewöhnlich, dass sie dies erst jetzt machten, aber wahrscheinlich wegen dem Sabbat haben sie das halt um den Tag verschoben, das Sabbatgebot. Es fällt auf, dass in allen vier Evangelien Maria von Magdala immer als erste Frau beschrieben wurde, die am Grab war. Auch sonst bei anderen Ereignissen wird Maria von Magdala irgendwie hervorgehoben. War sie eine besonders treue Jüngerin? Hatte sie eine besondere Beziehung zu Jesus? Man weiß es nicht, aber alle Evangelien betonen sie ein bisschen. Und da kommt es auch zu komischen, esoterischen Sachen. Jesus wäre heimlich mit Maria von Magdala verheiratet gewesen. Da gibt es sogar einen Bericht aus dem Altertum, die hätten sogar Kinder gehabt, aber ist nicht nachweisbar. Und diese Frauen, Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, das könnte die Mutter Jesu gewesen sein, weil der Bruder von Jesus hieß ja Jakobus. Das weiß man auch nicht genau. Und Salome, die hatten nie und nimmer damit gerechnet, wenn sie jetzt zum Grab kommen, dass Jesus gar nicht mehr da ist. Nach menschlichem Denken, naja, der ist tot, den wollen wir einbalsamieren, der muss ja da sein. Menschliches Denken kann sich das gar nicht vorstellen, dass einer auferweckt wird. Obwohl Jesus den Lazarus hat auferstehen lassen. Ja. Aber die glauben das einfach nicht. Und dann geht es auch um die Zeitangabe. Als Jesus starb zum Beispiel, kam eine große Finsternis über das Land bis zur neunten Stunde. Und jetzt, wo die Frauen ans Grab gehen, als die Sonne aufging, da wird es hell. Die sind auf dem Weg zum Grab, sie sind auf dem Weg zum auferweckten Jesus. Und weil Jesus lebt, wird es hell, auch wenn er gar nicht da ist. Das ist vielleicht ein Hinweis des Markus, dass jetzt eine neue Zeit anbricht. Eine Zeit des Lichts oder eine Zeit im Licht. Jesus, das Licht der Welt, er ist auferstanden, er ist auferweckt, er ist da, er ist nicht mehr tot. Und dann schreibt Markus von einer besonderen Dynamik. Die Frauen kommen zum Grab, sie schauen hinein und sie hören, was der weise Jüngling ihnen sagt. Und sie fliehen vom Grab. So nimmt Markus auch uns, seine Leser, mit zum Kommen. Wir dürfen zu Jesus kommen, wir dürfen ihm alles sagen. Ein Moment. Na. Wir dürfen in die Bibelstunde kommen, wir dürfen auf Gottes Wort hören, wir dürfen kommen. Und wir dürfen schauen, wir dürfen Wunder schauen. Jesus hat nicht nur in der Bibel Wunder getan, es geschehen auch heute noch viele Wunder, wenn man sie wahrnimmt. Manchmal sind es ganz kleine Sachen, zum Beispiel letztes Jahr am Tag unserer goldenen Hochzeit, sind meine Frau und ich mit dem Auto nach Liebenzell gefahren, dort die Fahrräder runter, nach Pforzheim gefahren, ins Gasometer, zurück ins Mondbachtal, ein Eis gegessen, wieder zurück nach Liebenzell, Räder drauf und heimgefahren und in Welterstadtfeld, nach Welterstadtfeld mein Fahrrad vom Drahträger runter. Zum Glück hat er hinter mir schnell gebremst, nichts ist passiert, ich habe das Fahrrad wieder Luft gemacht. Und ein paar Kilometer später ist es nochmal runtergefallen. Oh, dann habe ich nur ein Seil genommen und habe es verspundet. Dann hat es bis nach Hause gehalten. Aber war nichts. Ist nichts passiert, keine Person zu Schaden gekommen, nur mein Fahrrad. Und gleich am Montag bin ich dann zum Radhändler und meine Frau hat gesagt: Ein neues Rad kriegst du nicht mehr, der ist jetzt erst ein neues gekriegt. Und dann hat er es angeguckt und hat gesagt, das haben wir da, das haben wir da, das kann man machen. Und das, ja, ich schätze, mehr wie 500 kostet es nicht. Wenn es mehr wie 500 kostet, rufe ich an. Und beim Mittagskaffee tut es Telefon und ich sehe schon Radgeschäft. Ihr und habe Angst gehabt, jetzt kostet es einiges mehr. Ihr Fahrrad ist fertig, Sie können es abholen, 320 Euro. Für mich war das ein Wunder, dass nichts passiert ist, dass das Fahrrad gemacht worden ist. Ja. Und manchmal sind es ganz kleine Sachen, die ein Wunder sind, die wir erleben dürfen. Aber dann kommt das Dritte bei den Frauen dazu. Sie fliehen. Die sind so geschockt von dem, was der weise Jüngling sagt, von dem, was sie erleben, von dem Wunder, das sie erleben, dass sie denken, das kann doch nicht sein. Und es kommt in der Bibel immer wieder vor, wenn Menschen eine ganz intensive Begegnung mit Gott hatten, dann erschrecken sie zu Tode. Hauen ab oder wollen gar nichts, so wie die Frauen, die hauen ab und sagen den Jüngern nichts. Die haben es vergessen, im ersten Teil von Markus. Auf dem Weg zum Grab fragten sie sich des Öfteren, wie kommen wir ins Grab? Wer wälzt uns den Stein weg? Und beim Kommen zu Jesus wird uns die Last des Steines abgenommen. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir ihm unsere Not sagen, auch das mit dem Stimmband oder das mit dem Herzinfarkt, Jesus ist da. Unsere Last dürfen wir bei ihm ablegen. Er, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Beim Schauen auf Jesus geht uns auf, dass er der Heiland ist. Er ist der, der alles heil machen kann. Er ist der gesalbte Heiland. Und so wird er oft auch angesprochen. Früher hat man vom lieben Heiland geschwätzt. Hört man heute kaum mehr, aber er ist der, der alles heil machen kann. Beim Hören, da erfassen wir sein Wort, das zu uns sagt, wie ich gerade gesagt habe, kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch erquicken. Und was ist beim Fliehen? Ja, die Frauen entsetzten sich. Etwas Ungewöhnliches ist ihnen geschehen. Zum Beispiel auch bei der Verklärung. Als Jesus mit drei Jüngern auf dem Berg war, die sind nicht geflohen, die wollten Hütten bauen. Und Jesus hat gesagt, das geht nicht. Oder Mose beim brennenden Dornbusch. Ja, ist auch etwas übernatürlich, wo man ganz ergriffen war. Da hätte man auch fliehen können. Aber ja, sie bekommen Angst. Heißt das, für uns bei einer intensiven Gottesbegegnung bekommen wir es mit der Angst zu tun, weil plötzlich etwas da ist, das eigentlich nicht in unsere Welt gehört. Da kann man schon manchmal erschrecken. Aber deswegen sagt der weise Jüngling, der im Grab sitzt, etwas, was in der Bibel ganz oft vorkommt. Fürchtet euch nicht. In Weihnachten kommt es vor bei den Hirten, wenn etwas Außergewöhnliches passiert, fürchtet euch nicht. Und so kommt es immer wieder in der Bibel vor, wenn etwas geschieht, fürchtet euch nicht. Wenn man eine intensive Begegnung mit dem lebendigen Gott gibt. In Schöneich habe ich jetzt eine Pause gemacht und habe die Leute gefragt, kann von euch jemand etwas von einer intensiven Gottesbegegnung erzählen? Dort keiner gestreckt. Die Geburt eines Kindes ist auch immer, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, unser Steven Bühner ist schwer verunglückt. Der ist mit dem Rad unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, wo, und wurde gefunden, dass er von Spaziergängern, dass er bewusstlos auf dem Gehweg lag. Trotz Helm, der hat mit dem Gesicht auf den Boden, auf den Bordsteinkante wahrscheinlich geknallt. Und die haben gesehen, er hat ein Handy, konnten irgendwie rauskriegen, seine Nummer zu Hause und haben angerufen, ob Steven Bühner damit was zu tun hat. Und dann haben sie gleich auch den Notarzt gerufen. Und nachher haben sie erzählt, oder Marit hat erzählt, dass Steven Bühner wusste zwar noch, wie er heißt, wusste nicht, wo er wohnt, wusste nicht, eine einfache Matheaufgabe hat er nicht rausgekriegt aus dem 1x1. Der war also schon, und der ist heute operiert worden, und von seiner Schwester, die ist Ärztin in Murnau, wo eine Klinik ist für Gesichtschirurgie. Und die waren am Wochenende sowieso zur Bühnenfreizeit da in Schöneich, und dann ist er gleich mit ihr nach Murnau gefahren und ist heute operiert worden und soll sehr gut geklappt haben. Der hat jetzt zwei Platten da drin, da ist irgendwas, wie heißt das, Jochbein. Ist da gebrochen gewesen und nochmal was. Und es hat nichts verschoben. Er hat gesagt, er sieht aus wie klein Adlerauge, weil um das eine Auge war alles blau und rot. Den Humor hat er noch. Ja, und der weise Jüngling sagt, fürchtet euch nicht, Jesus ist nicht mehr hier. Er wurde auferweckt. Ich lese gerade ein Buch, wie das Christentum begann. Da kommt auch vor die Auslegung von dem Christushymnus in Philipper. Und das ist mir so eingängig gewesen. Im einen Teil ist Jesus der Aktive. Er enteignete sich selbst, ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz, und dann ist er gestorben. Und dann greift Gott ein. Beim zweiten Teil, Gott hat ihn auferweckt, deswegen sollte man nicht vom Auferstandenen reden, sondern auferwecken. Selber kann man sich nicht auferwecken. Gott hat ihn auferweckt, hat ihn zu sich geholt und hat ihn neben sich zur Rechten gesetzt. Wenn man es ganz genau liest, ist im zweiten Teil Gott der Aktive, der Vater. Im ersten Teil Jesus. Und ja, deswegen spreche ich auch von der Auferweckung. Er ist nicht auferstanden, er ist auferweckt. Gott handelt. Jesus steht nicht auf, er ist tot, er kann nicht handeln. Das kann in diesem Fall nur Gott. Und so steht auch die Tat Gottes vor dem Glauben der Frauen und der Jünger. Deswegen sollen die Frauen die Jünger nach Galiläa schicken, damit sie dort den Auferweckten begegnen können. Doch die Frauen sagen niemandem etwas. Sie waren immer noch so bestürzt, so erschrocken, dass sie vergessen haben, das den Jüngern zu sagen. So Schlusslied und Sage. Es geht noch, ja, wenn ihr nicht zu lang schwätzt.
Dann sage ich das Lied an, was wir jetzt singen werden. Es ist das Lied Nummer 360, Keiner weiß wann. Okay, gut. Also 360.
weiß wann, keiner weiß wie, doch alle werden dich sehen. Einer sagt jetzt, ein anderer nie, doch alle werden dich sehen. Du hast gesagt, du kommst zurück, und alle werden dich sehen. Du allein weißt den Augenblick, doch alle werden dich sehen. Wird es Tag oder Nacht bei uns sein, kommst du in unser Spiel, unsere Arbeit hinein. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, doch alle werden dich sehen. Einer sagt jetzt, ein anderer nie, doch alle werden dich sehen. Tänzer beim Tanz, Läufer beim Lauf, sie alle werden dich sehen. Schläfer im Schlaf und Käufer beim Kauf, sie alle werden dich sehen. Und ein Zweifel der Zweifler nicht mehr, denn dann weiß er, dein Grab war am dritten Tag leer. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, doch alle werden dich sehen. Einer sagt jetzt, ein anderer nie, doch alle werden dich sehen. Bitter auf Knien, Kranke im Leid, alle werden dich sehen. Freunde beim Fest und Feinde beim Streit, alle werden dich sehen. Und wir sehen. Da hat er der dritte Vers. Und wir sehen, wenn der Schleier sich hebt. Du hast immer schon bei uns auf Erden gelebt. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, doch alle werden dich sehen. Einer sagt jetzt, ein anderer nie, doch alle werden dich sehen. Manche erschreckt, manche erfreut, alle werden dich sehen. Mach uns bereit für jene Zeit, wenn wir dich alle sehen.
Das merke ich schon lang. Der zweite Abschluss. Vermutlich würde der erste Abschluss als unbefriedigend empfunden. Es haben sich mehrere und auch verschiedene andere Abschlüsse herausgebildet. Der bekannteste Abschluss, der es dann auch in die Bibel geschafft hat, war der jetzige. Und eine 1891 entdeckte Handschrift von 989 fügt zwischen Vers 8 und 9 sogar die Überschrift ein vom Presbyter Ariston. Ein Presbyter Ariston wird auch bei Papias, einem Kirchenvater, erwähnt. Und dieser soll den Abschluss geschrieben haben. Und auch schon die Kirchenväter um 150 erzählen oder schreiben davon, dass jemand, dass es ein zusätzliches Ende zum Markus-Evangelium gäbe. Und auch wieder hier war die Maria von Magdala bei den Ersten, die am Grab war. Sie wurde wie von Jesus von 7 Dämonen befreit und machte sich sofort auf den Weg, diesmal, um es den anderen Jüngern zu sagen. Beim ersten Mal ist sie geflohen, jetzt beim zweiten Abschluss geht sie zu den Jüngern. Diese glaubten ihr aber nicht. Früher hat man im Schwäbischen gesagt, Weibergeschwätz. Auch Frauen, ja, Frauen hatten in der Zeit nicht viel zu sagen, da glaubte man oft nicht. Sie haben der Maria von Magdala nicht geglaubt. Sie trauerten und weinten weiter. Noch einmal schickte der kam der auferweckte Jesus ins Spiel. Er erschien zwei Jüngern. Das steht nicht da, welchen, aber ich kann mir vorstellen, dass da die Jünger von Emmaus gemeint sind. Was sonst? Diese machten sich sofort auf den Rückweg zu den anderen Jüngern. Aber die anderen Jüngern glaubten auch diese nicht. Wenn man es doch so oft erzählt kriegt, muss man es doch glauben. Aber es ist gegen jegliche menschliche Vernunft, dass ein Toter auferweckt wird. Obwohl die Jünger das ja erlebt haben mit dem Lazarus. Also sind wir Menschen. Ich hätte auch das mit dem Fahrradunfall hätte hin tun können. Also es war Zufall, dass nichts passiert ist. Aber für mich war das auf einmal ein Wunder. Aber schließlich zeigte sich Jesus den 11 Jüngern, den Aposteln. Sie waren gerade beim Essen. Und jetzt kommt eine kurze Szene, die in den anderen Evangelien nicht auftaucht. Jesus schimpft mit den Jüngern. In diesem zweiten Schlussabschnitt wird nun der Glaube dem Unglauben gegenübergestellt. Auf der einen Seite sind die Jünger ungläubig. Sie werden von Jesus dafür gescholten. Und trotzdem, trotz ihrem Unglauben, das finde ich wichtig, werden sie dann auf der anderen Seite beauftragt, die frohe Botschaft von der Auferweckung zu predigen, zu bezeugen. Trotz ihrem Unvermögen gebraucht Jesus die Jünger. Und da kann er auch uns gebrauchen, auch mich, wenn ich kaum reden darf, kann man gebrauchen, mach's halt kürzer, fast vorbei, um die frohe Botschaft weiterzusagen. Auch fehlerhaft. Ich hatte mal wo ich noch ganz jung und hübsch war, eine Kollegin in Altdorf, und da hatten wir in Schöneich eine Evangelisationswoche mit dem Christusträgern und ihrer Dixieland-Band. Die hatten damals eine Rockband, eine Dixieland-Band, und die Rockband war für die Schöneicher zu laut. Da hat man die Dixieland-Band genommen und hatten noch ein klassisches, ich glaube ein Streichquartett oder sowas. Und ich wusste, meine Kollegin mochte Dixieland. Dann habe ich die eingeladen und die kam mit. Schön. Und so nachdem sie zweimal da war, hat sie uns zum Essen eingeladen, meine Frau und mich. Und dann hat sie halt uns ausgefragt über den Glauben. Und ich habe da anscheinend den Eindruck gehabt, ich habe da rumgestottert und rumgefaselt. Und beim Heimfahren habe ich zu meiner Frau gesagt, dann ich heute Abend abrennen. Ich sage Schwäbisch, der ein böser Scheiß verzählt. Und nach zwei Wochen später war Schulschluss, Sommerferien, und sie reiste überraschend mit ihrem Mann nach USA, weil der dort eine Stelle getreten hat. Und sie haben neben einer christlichen Gemeinde ein Haus gehabt. Da haben sie gesagt, da gingen sie hin, gehen wir mal hin. Und dann hat sie mir einen Brief geschrieben, weil durch das, was ich ihr an diesem Abend erzählt habe, den Scheiß, den ich erzählt habe, sind sie dazugekommen, in die Gemeinde zu gehen und haben sich bekehrt. Auch unzulängliche Menschen kann Jesus gebrauchen, auch wenn man Grusch verzählt. Und dazu gibt er ihnen für diese Aufgabe seine Kraft und seinen Heiligen Geist. Und sie können damit Wunder tun, haben wir ja vorhin gelesen, mit der giftigen Schlange, die ihnen nichts tut, der Paulus, der von einer giftigen Schlange gebissen wurde. Da gibt es die Geschichte von der Schwester Teresa, die als Nonne in einem Stadtviertel gearbeitet hat, wo es Problemmenschen, also immer, ja, wie nennt man das? Also Problemviertel. Also richtig. Und das war ja die, die im Fernsehen war mit dem Skateboard vor vielen Jahren. Und da ging sie, kam sie immer an den Spielplätzen vorbei, wo die Kids gekickt haben. Einmal flog der Ball zu ihr raus auf die Straße. Sie hat den Ball mit der Brust gestoppt, aufs Knie, mit dem Kopf, mit dem Ding und dann weitergegeben. Sie war nämlich bevor sie Christ wurde, eine berühmte Sportlerin, war deutsche Meisterin in irgendeinem Leichtathletik im Hochsprung bei der U17. Und ja, mit denen kam sie ins Gespräch und hat dann auch Eltern besucht. Und da war sie bei einem Kind und seiner Mutter. Und die sagten, ja, der Papa, der ist halt wieder gesaufen in der Wirtschaft. Das geht doch nicht. Da ist jetzt gerade so viel Elend, der soll kommen. Ja, der kommt halt nicht. Ich hole ihn. Dann ging sie in die Wirtschaft und hat zu dem gesagt, du sollst sofort nach Hause kommen. Da ist das und das los. Ich komme nur mit, wenn du 2 Schnäpse mit mir trinkst, hat er gesagt. Hat sie gedacht, oh, Paulus hat die giftige Schlange auch nichts gemacht, dann werden mir auch 2 Schnäpse nichts machen. Hat die getrunken, ging mit und ab da war der Mann umgedreht. Das Ende des Unglaubens liegt deshalb nicht im Auferstehungswunder, sondern in der vom auferweckten Christus geschenkten neuen Aufgabe. In der Aufgabe, die zweifelnden Jünger bekommen habe, da steckt das Wunder, dass die jetzt die frohe Botschaft erzählen können. Amen. Ich soll nur beten, hast du gesagt. Herr Jesus Christus, hab du Dank, dass wir auch heute noch Wunder erleben dürfen, dass du uns zeigst, dass du der Herr bist, dass du der Heiland bist. Und deshalb dürfen wir dir auch all die Kranken, die armen Menschen hinlegen, auch die aus unserer Gemeinschaft. Wirke du an ihnen, schenke uns dein Heil, so wie du es für sie vorgesehen hast. Hab Dank auch für dein Wort, das wir immer wieder haben und einfach, ja, dass du für uns da bist. Amen.